oder über unsere NDR-Kultur-App. Der nächste Bundeswettbewerb Jugend musiziert findet im kommenden Jahr in Wuppertal statt. Und allen JUMO-Teilnehmenden wünschen wir viel Erfolg für die Zukunft und sagen damit Tschüss für heute. Danke fürs Zuhören. Ich bin Stefan Sturm und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
Unter dem Titel »Ansturm gegen die Grenze« liest Bodo Primus nun wieder aus den Tagebüchern Franz Kafkas, in einer Auswahl von Heinz-Ludwig Arnold. Heute den vierten von 7 Abschnitten. Zentrales Thema in Kafkas Tagebüchern seiner jungen Jahre ist die Auseinandersetzung mit seiner Familie. Der Vater vermisst am Sohn die auf Erwerb und materiellen Erfolg gerichteten Antriebskräfte und wirft ihm vor, seine Zeit mit literarischer Arbeit zu vergeuden. In diesen Zusammenhang gehören auch die Versuche der Mutter, Kafka um die Jahreswende 1911-1912 zur Gründung einer eigenen Familie zu bewegen. Die Mutter scheint sich mit diesem für Kafka eigentlich unerfüllbaren Ansinnen immer mehr der Haltung des Vaters angenähert zu haben. Die Mutter hat mit dem Heiratsplan vermutlich auch die Hoffnung verbunden, Heirat und Kinderzeugung, so notiert Kafka selber, würden das Interesse des Sohnes an der Literatur auf jenes Maß zurückdrängen, das vielleicht den Gebildeten nötig ist, und ihn dazu bringen, seinen geschäftlichen Interessen in selbstverständlicher, ungestörter Größe nachzugehen. Doch die Versuche der Eltern, den Sohn von der Literatur abzubringen, haben keinen Erfolg. Immerhin behindern sie Kafkas Suche nach einer eigenständigen Existenz in entscheidender Weise. So wird etwa die Niederschrift des Romans »Der Verschollene« im August 1912 aufgegeben. Es ist ein erstes deutliches Scheitern, ein erstes Steckenbleiben im Fragmentarischen, das sich wiederholen wird. Vielleicht aus dem Bewusstsein heraus, dass er mit solchem Scheitern werde leben müssen, bekundet Kafka im Tagebuch häufig den Willen, im Schreiben durchzuhalten, wenigstens im Tagebuch schreiben. Hören Sie wieder Bodo Primus.
24. November 1911. Ehrenhaftigkeit schlechter Gedanken. Gestern Abend fühlte ich mich besonders elend. Mein Magen war wieder verdorben. Ich hatte mit Mühe geschrieben, der Vorlesung Löwis im Kaffeehaus, das zuerst still war und von uns geschont werden musste, das sich dann aber belebte und uns nicht in Ruhe ließ, hatte ich mit Anstrengung zugehört. Meine traurige nächste Zukunft erschien mir nicht wert, in sie einzutreten. Verlassen ging ich durch die Ferdinandstraße. Da kamen mir an der Mündung des Bergsteins wieder die Gedanken an die spätere Zukunft. Wie wollte ich sie mit diesem aus einer Rumpelkammer gezogenen Körper ertragen? Auch im Talmud heißt es, ein Mann ohne Weib ist kein Mensch. Gegenüber solchen Gedanken blieb mir an diesem Abend keine andere Hilfe, als dass ich mir sagte, jetzt kommt ihr schlechte Gedanken, jetzt, weil ich schwach bin und verdorbenen Magen habe. Gerade jetzt wollt ihr euch durchdenken lassen. Nur darauf, was euch wohltut, habt ihr es abgesehen, schämt euch. Kommt ein anderes Mal, wenn ich kräftiger bin, nützt meinen Zustand nicht so aus. Und tatsächlich, ohne andere Beweise auch nur abzuwarten, wichen sie zurück, zerstreuten sich langsam und störten mich nicht mehr auf meinem weiteren, natürlich nicht übermäßig glücklichen Spaziergang. Sie vergaßen aber offenbar, dass sie, wenn sie alle meine schlechten Zustände respektieren wollen, selten an die Reihe kommen werden. 26. November. Immer hatte die Erziehung der Mädchen, ihr Erwachsensein, die Gewöhnung an die Gesetze der Welt einen besonderen Wert für mich. Sie laufen dann einem, der sie nur flüchtig kennt und gern mit ihnen flüchtig reden möchte, nicht mehr so hoffnungslos aus dem Weg. Sie bleiben schon ein wenig stehen, und sei es auch nicht gerade an der Stelle des Zimmers, wo man sie haben will. Man muss sie nicht mehr halten mit Blicken, Drohungen oder der Macht der Liebe. Wenn sie sich abwenden, tun sie es langsam und wollen damit nicht verwunden. Dann ist auch ihr Rücken breiter geworden. Was man ihnen sagt, geht nicht verloren. Sie hören die ganze Frage an, ohne dass man sich beeilen müsste, und antworten, zwar scherzhaft, jedoch genau auf die gestellte Frage. Ja, sie fragen sogar selbst, mit erhobenem Gesicht, und ein kleines Gespräch ist ihnen nicht unerträglich. Sie lassen sich in der Arbeit, die sie gerade vorgenommen haben, durch einen Zuschauer kaum mehr stören und berücksichtigen ihn also weniger. Doch darf er sie auch länger anschauen. Nur zum Ankleiden ziehen sie sich zurück. Es ist die einzige Zeit, während der man unsicher sein kann. Sonst aber muss man nicht mehr durch Gassen laufen, bei Haustouren abfangen und immer wieder auf einen glücklichen Zufall warten, trotzdem man doch schon erfahren hat, dass man die Fähigkeit nicht besitzt, ihn zu zwingen. Trotz dieser großen Veränderung aber, die mit ihnen vorgegangen ist, ist es keine Seltenheit, dass sie bei einer unerwarteten Begegnung mit einer Trauermiene uns entgegenkommen, die Hand flach in die unsere legen und mit langsamen Bewegungen uns wie einen Geschäftsfreund zum Eintritt in die Wohnung laden. Schwer gehen sie im Nebenzimmer auf und ab. Wie wir aber auch dort eindringen, aus Lüsternheit und Trotz, hocken sie in einer Fensternische und lesen die Zeitung, ohne einen Blick für uns zu haben. 30. November, 3 Tage lang nichts geschrieben. 8. Dezember. Um mit jungen Mädchen reden zu können, brauche ich das Nahesein älterer Personen. Die von ihnen ausgehende leichte Störung belebt mir das Gespräch. Die Forderungen an mich scheinen mir gleich herabgestimmt. Was ich nicht überprüft aus mir heraussage, kann immer noch, wenn es für das Mädchen nicht gilt, für die ältere Person angebracht sein, aus der ich auch, wenn es notwendig wird, Hilfe in Menge herausholen kann. 13. Dezember. Aus Müdigkeit nicht geschrieben und abwechselnd auf dem Kanapee, im warmen und im kalten Zimmer gelegen, mit kranken Beinen und ekelhaften Träumen. Ein Hund lag mir auf dem Leib, eine Pfote nahe beim Gesicht. Ich erwachte davon, aber hatte noch ein Weilchen Furcht, die Augen aufzumachen und ihn anzusehen. Brahms Konzert des Singvereins. Das Wesentliche meiner Unmusikalität ist, dass ich Musik nicht zusammenhängend genießen kann. Nur hier und da entsteht eine Wirkung in mir, und wie selten ist die eine musikalische. Die gehörte Musik zieht natürlich eine Mauer um mich, und meine einzige dauernde musikalische Beeinflussung ist die, dass ich, so eingesperrt, anders bin als frei. Solche Ehrerbietung wie vor der Musik gibt es im Publikum vor der Literatur nicht. 19. Dezember. Heute sprach ich beim Frühstück mit der Mutter zufällig über Kinder und Heiraten. Nur ein paar Worte. Aber ich bemerkte dabei zum ersten Mal deutlich, wie unwahr und kindlich die Vorstellung ist, die sich meine Mutter von mir macht. Sie hält mich für einen gesunden jungen Mann, der ein wenig an der Einbildung leidet, krank zu sein. Diese Einbildung wird mit der Zeit von selbst schwinden. Eine Heirat allerdings und Kinderzeugung würden sie am gründlichsten beseitigen. Dann würde auch das Interesse an der Literatur auf jenes Maß zurückgehen, das vielleicht den Gebildeten nötig ist. Das Interesse an meinem Beruf oder an der Fabrik oder an dem, was mir gerade in die Hände kommt, wird in selbstverständlicher, ungestörter Größe einsetzen. Zu dauernder Verzweiflung an meiner Zukunft ist daher nicht der geringste, mit keiner Ahnung zu berührende Grund. Zu zeitweiliger Verzweiflung, die aber auch nicht tief geht, ist dann Veranlassung, wenn ich wieder einmal den Magen verdorben zu haben glaube oder wenn ich, weil ich zu viel schreibe, nicht schlafen kann. Lösungsmöglichkeiten gibt es tausende. Die wahrscheinlichste ist, dass ich mich plötzlich in ein Mädchen verliebe und von ihr nicht mehr werde ablassen wollen. Dann werde ich sehen, wie gut man es mit mir meint und wie man mich nicht hindern wird. Wenn ich aber Junggeselle werde, wie der Onkel in Madrid, wird es auch kein Unglück sein, weil ich in meiner Gescheitheit mich schon einzurichten wissen werde. »23. Dezember. Ein Vorteil des Tagebuchführens besteht darin, dass man sich mit beruhigender Klarheit der Wandlungen bewusst wird, denen man unaufhörlich unterliegt, die man auch im Allgemeinen natürlich glaubt, ahnt und zugesteht, die man aber unbewusst immer dann leugnet, wenn es darauf ankommt, sich aus einem solchen Zugeständnis Hoffnung oder Ruhe zu holen. Im Tagebuch findet man Beweise dafür, dass man selbst in Zuständen, die heute unerträglich scheinen, gelebt, herumgeschaut und Beobachtungen aufgeschrieben hat, dass also diese Rechte sich bewegt hat, wie heute, wo wir zwar durch die Möglichkeit des Überblickes über den damaligen Zustand klüger sind, darum aber desto mehr die Unerschrockenheit unseres damaligen, in lauter Unwissenheit sich dennoch erhaltenden Strebens anerkennen müssen. Durch Werfels Gedichte hatte ich den ganzen gestrigen Vormittag den Kopf wie von Dampf erfüllt. Einen Augenblick fürchtete ich, die Begeisterung werde mich ohne Aufenthalt bis in den Unsinn mit fortreißen. 24. Dezember. Als Kind hatte ich Angst, und wenn nicht Angst, so Unbehagen, wenn mein Vater, wie er als Geschäftsmann öfters tat, vom Letzten oder vom Ultimo sprach. Da ich nicht neugierig war, und wenn ich auch einmal fragte, infolge langsamen Denkens die Antwort nicht rasch genug verarbeiten konnte, und weil oft eine einmal aufgetauchte, schwache, tätige Neugier schon durch Frage und Antwort befriedigt war, ohne auch noch einen Sinn zu verlangen, so blieb mir der Ausdruck »der Letzte« ein peinliches Geheimnis, dem infolge besseren Aufhorchens der Ausdruck »Ultimo« zur Seite trat, wenn auch nie in so starker Bedeutung. Schlimm war es auch, dass der so lange befürchtete Letzte niemals rein überwunden werden konnte, denn war er einmal ohne besondere Anzeichen, ja ohne besondere Aufmerksamkeit vorübergegangen, denn dass er immer nach beiläufig 30 Tagen kam, merkte ich erst viel später, und war der Erste also glücklich angekommen, fing man, allerdings nicht mit besonderem Entsetzen, was aber ohne Überprüfung zu dem anderen Unverständlichen gelegt wurde, wieder vom Letzten zu reden an. 26. Dezember. Unangenehm ist es zuzuhören, wenn der Vater mit unaufhörlichen Seitenhieben auf die glückliche Lage der Zeitgenossen und vor allem seiner Kinder von den Leiden erzählt, die er in seiner Jugend auszustehen hatte. Niemand leugnet es, dass er jahrelang infolge ungenügender Winterkleidung offene Wunden an den Beinen hatte, dass er häufig gehungert hat, dass er schon mit 10 Jahren ein Wägelchen auch im Winter und sehr früh am Morgen durch die Dörfer schieben musste. Nur erlauben, was er nicht verstehen will, diese richtigen Tatsachen im Vergleich mit der weiteren richtigen Tatsache, dass ich das alles nicht erlitten habe, nicht den geringsten Schluss darauf, dass ich glücklicher gewesen bin als er, dass er sich wegen dieser Wunden an den Beinen überheben darf, dass er von allem Anfang an annimmt und behauptet, dass ich seine damaligen Leiden nicht würdigen kann und dass ich ihm schließlich gerade deshalb, weil ich nicht die gleichen Leiden hatte, grenzenlos dankbar sein muss. Wie gern würde ich zuhören, wenn er ununterbrochen von seiner Jugend und seinen Eltern erzählen würde, aber alles dies im Tone der Prahlerei und des Zankens anzuhören, ist quälend. Immer wieder schlägt er die Hände zusammen. Wer weiß das heute? Was wissen die Kinder? Das hat niemand gelitten. Versteht das heute ein Kind? Heute wurde mit der Tante Julie, die uns besuchte, wieder ähnlich gesprochen. Sie hat auch das riesige Gesicht aller Verwandten von Vaters Seite. Die Augen sind um eine kleine störende Nuance falsch gebettet oder gefärbt. Sie wurde mit 10 Jahren als Köchin vermietet. Da musste sie bei großer Kälte in einem nassen Röckchen um etwas laufen. Die Haut an den Beinen sprang ihr, das Röckchen gefror und trocknete erst abends im Bett. »29. Dezember. Die Schwierigkeiten der Beendigung, selbst eines kleinen Aufsatzes, liegen nicht darin, dass unser Gefühl für das Ende des Stückes ein Feuer verlangt, das der tatsächlich bisherige Inhalt aus sich selbst nicht hat erzeugen können. Sie entstehen vielmehr dadurch, dass selbst der kleinste Aufsatz vom Verfasser eine Selbstzufriedenheit und eine Verlorenheit in sich selbst verlangt, aus der an die Luft des gewöhnlichen Tages zu treten, ohne starken Entschluss und äußeren Ansporn schwierig ist, so dass man eher, als der Aufsatz rund geschlossen wird und man still abgleiten darf, vorher von der Unruhe getrieben ausreißt und dann der Schluss von außen her geradezu mit Händen beendigt werden muss, die nicht nur arbeiten, sondern sich auch festhalten müssen. 5. Januar 1912. Seit 2 Tagen konstatiere ich in mir Kühle und Gleichgültigkeit, wann ich will. Gestern Abend beim Spazierengehen war mir jedes kleine Straßengeräusch, jeder auf mich gerichtete Blick, jede Fotografie in einem Auslagskasten wichtiger als ich. Wenn man sich am Abend endgültig entschlossen zu haben scheint, zu Hause zu bleiben, den Hausrock angezogen hat, nach dem Nachtmahl beim beleuchteten Tische sitzt und jene Arbeit oder jenes Spiel vorgenommen hat, nach dessen Beendigung man gewohnheitsmäßig schlafen geht, wenn draußen ein unfreundliches Wetter ist, das das Zuhausebleiben selbstverständlich macht, wenn man jetzt auch schon so lange bei Tisch stillgehalten hat, dass das Weggehen nicht nur väterlichen Ärger, sondern allgemeines Staunen hervorrufen müsste, wenn nun auch schon das Treppenhaus dunkel und das Haustor gesperrt ist, und wenn man nun trotz alledem in einem plötzlichen Unbehagen aufsteht, den Rock wechselt, sofort straßenmäßig angezogen erscheint, weggehen zu müssen erklärt, es nach kurzem Abschied auch tut, je nach der Schnelligkeit, mit der man die Wohnungstüre zuschlägt und damit die allgemeine Besprechung des Fortgehens abschneidet, mehr oder weniger Ärger zu hinterlassen glaubt, wenn man sich auf der Gasse wiederfindet mit Gliedern, die diese schon unerwartete Freiheit, die man ihnen verschafft hat, mit besonderer Beweglichkeit belohnen, wenn man durch diesen einen Entschluss alle Entschlussfähigkeit in sich aufgeregt fühlt, wenn man mit größerer als der gewöhnlichen Bedeutung erkennt, dass man mehr Kraft als Bedürfnis hat, die schnellste Veränderung leicht zu bewirken und zu ertragen, dass man mit sich allein gelassen in Verstand und Ruhe und in deren Genusse wächst, dann ist man für diesen Abend so gänzlich aus seiner Familie ausgetreten, wie man es durchdringender durch die entferntesten Reisen nicht erreichen könnte. Und man hat ein Erlebnis gehabt, dass man wegen seiner für Europa äußersten Einsamkeit nur russisch nennen kann. Verstärkt wird es noch, wenn man zu dieser späten Abendzeit einen Freund aufsucht, um nachzusehen, wie es ihm geht. 25. Februar. Das Tagebuch von heute an festhalten, regelmäßig schreiben, sich nicht aufgeben. Wenn auch keine Erlösung kommt, so will ich doch jeden Augenblick ihrer würdig sein. Diesen Abend verbrachte ich in vollständiger Gleichgültigkeit am Familientisch, die rechte Hand an der Sessellehne der neben mir Karten spielenden Schwester, die linke schwach im Schoß. Von Zeit zu Zeit suchte ich meines Unglücks, mir bewusst zu werden. Es gelang mir kaum. 2. März. Wer bestätigt mir die Wahrheit oder Wahrscheinlichkeit dessen, dass ich nur infolge meiner literarischen Bestimmung sonst interessenlos und infolgedessen herzlos bin? 8. März. einige alte Papiere durchgelesen. Es gehört alle Kraft dazu, das auszuhalten. Das Unglück, das man ertragen muss, wenn man in einer Arbeit, die immer nur im ganzen Zug gelingen kann, sich unterbricht, und das ist mir bisher immer geschehen, dieses Unglück muss man beim Durchlesen, wenn auch nicht in der alten Stärke, so gedrängter durchmachen. Heute beim Baden glaubte ich, alte Kräfte zu fühlen, als wären sie unberührt von der langen Zwischenzeit. 10. März, Sonntag. Er verführte ein Mädchen in einem kleinen Orte im Isargebirge, wo er sich einen Sommer lang aufhielt, um seine angegriffenen Lungen wiederherzustellen. Unbegreiflich, wie manchmal Lungenkranke werden, warf er das Mädchen, die Tochter seines Hauswirts, die am Abend nach der Arbeit gerne einen Spaziergang mit ihm machte, nach einem kurzen Überredungsversuch in das Gras am Flussufer und nahm sie, die vor Schrecken ohnmächtig dalag, in Besitz. Später musste er mit hohlen Händen Wasser aus dem Fluss holen und über das Gesicht des Mädchens schütten, um sie nur zum Leben zu bringen. Julchen, aber Julchen, sagte er über sie gebeugt unzählige Male. Er war bereit, jede Verantwortung für sein Vergehen auf sich zu nehmen und strengte sich nur an, sich begreiflich zu machen, wie ernst seine Lage war. Ohne Überlegung hätte er es nicht einsehen können. Das einfache Mädchen, das vor ihm lag, schon wieder regelmäßig atmete und nur aus Angst und Befangenheit die Augen noch geschlossen hielt, konnte ihm keine Sorge machen. Mit einer Fußspitze konnte er, der große, starke Mensch, das Mädchen beiseite schieben. Sie war schwach und unansehnlich, konnte das, was ihr geschah, eine auch nur bis morgen wirkende Bedeutung haben? Musste nicht jeder so entscheiden, der sie zwei verglich? Der Fluss dehnte sich ruhig zwischen den Wiesen und Feldern zu den entfernteren Bergen hin. Sonnenschein war nur noch an der Böschung des anderen Ufers. Die letzten Wolken zogen unter dem reinen Abendhimmel fort. Nichts, nichts. Auf diese Weise mache ich mir Gespenster. Beteiligt war ich, wenn auch nur schwach, bloß bei der Stelle, später musste, vor allem beim Schütten. In der Beschreibung der Landschaft glaubte ich, einen Augenblick etwas Richtiges zu sehen. So verlassen von mir, von allem. Lärm im Nebenzimmer. 11. März. Gestern nicht zum Aushalten. Warum nehmen an der Abendtafel nicht alle Anteil? Es wäre doch so schön. Heute viele alte, widerliche Papiere verbrannt. 12. März. In der vorübereilenden Elektrischen saß in einem Winkel, die Wange an der Scheibe, den linken Arm die Lehne entlang gestreckt, ein junger Mann in offenem, um ihn sich aufbauschendem Überzieher und sah über die lange leere Bank mit beobachtenden Blicken hin. Er hatte sich heute verlobt und dachte an nichts anderes. Er fühlte sich gut aufgehoben im Zustand eines Bräutigams und sah in diesem Gefühl flüchtig zur Decke des Wagens hinauf. Als der Schaffner kam, um ihm die Fahrkarte zu geben, fand er unter Klimpern leicht das richtige Geldstück, legte es im Schwunge in die Hand des Schaffners und ergriff die Karte mit zwei scherenförmig ausgebreiteten Fingern. Es bestand kein richtiger Zusammenhang zwischen ihm und der Elektrischen, und es wäre kein Wunder gewesen, wenn er, ohne Plattform und Treppe zu benutzen, auf der Gasse erschienen und seinen Weg zu Fuß mit gleichen Blicken verfolgt hätte. Nur der sich aufbauschende Überzieher bleibt bestehen, alles andere ist erdacht. 16. März, Samstag. Wieder Aufmunterung. Wieder fasse ich mich, wie die Bälle, die fallen und die man im Fallen fängt. Morgen, heute, fange ich eine größere Arbeit an, die ungezwungen nach meinen Fähigkeiten sich richten soll. Ich werde nicht von ihr ablassen, solange ich nur kann. Lieber schlaflos sein, als so hinzuleben. 26. März. Nur nicht überschätzen, was ich geschrieben habe. Dadurch mache ich mir das zu Schreibende unerreichbar. 27. März. Montag fasste ich auf der Gasse einen Jungen, der mit anderen ein wehrlos vor ihnen gehendes Dienstmädchen mit einem großen Ball bewarf, gerade als dem Mädchen der Ball gegen den Hintern flog, beim Hals, würgte ihn in großer Wut, stieß ihn beiseite und schimpfte. Ging dann weiter und sah das Mädchen gar nicht an. Man vergisst ganz an seine irdische Existenz, weil man so ganz von Wut erfüllt ist und glauben darf, dass man bei Gelegenheit ebenso mit noch schöneren Gefühlen vollständig sich erfüllen wird. 1. April. Zum ersten Mal seit einer Woche ein fast vollständiges Misslingen im Schreiben. Warum? Ich habe auch vorige Woche verschiedene Stimmungen durchgemacht und das Schreiben vor ihrem Einfluss bewahrt. Aber ich fürchte mich, darüber zu schreiben. 3. April. So ist ein Tag vorüber. Vormittag Büro, Nachmittag Fabrik. Jetzt abends Geschrei in der Wohnung rechts und links. Später die Schwester von Hamlet abholen. Und ich habe mit keinem Augenblick etwas anzufangen verstanden. 8. April, Karsamstag. Vollständiges Erkennen seiner selbst. Den Umfang seiner Fähigkeiten umfassen können wie einen kleinen Ball. Den größten Niedergang als etwas Bekanntes hinnehmen und so darin noch elastisch bleiben. Verlangen nach einem tieferen Schlaf, der mehr auflöst. Metaphysisches Bedürfnis ist nur Todesbedürfnis. 6. Mai. Traum vor kurzem. Ich fuhr mit meinem Vater durch Berlin in der Elektrischen. Das Großstädtische war vorgestellt von unzähligen, regelmäßig aufrechtstehenden, zweifarbig gestrichenen, am Ende stumpf abgeglätteten Schlagbäumen. Sonst war alles fast leer. Aber das Gedränge dieser Schlagbäume war groß. Wir kamen vor ein Tor, stiegen ohne es zu fühlen aus, traten durch das Tor ein. Hinter dem Tor stieg eine sehr steile Wand aufwärts, die mein Vater fast tanzend erstieg. Die Beine flogen ihm dabei, so leicht wurde es ihm. Es lag sicher auch einige Rücksichtslosigkeit darin, dass er mir gar nicht half, denn ich kam nur mit der äußersten Mühe auf allen Vieren, häufig wieder zurückrutschend hinauf, als sei die Wand unter mir steiler geworden. Peinlich war dabei auch, dass die Wand mit Menschendreck bedeckt war, so dass mir Flocken davon vor allem auf der Brust hängen blieben. Ich sah sie mit geneigtem Gesicht an und fuhr mit der Hand darüber hin. Als ich endlich oben war, flog mir gleich mein Vater, der schon aus dem Innern eines Gebäudes kam, an den Hals und küsste und drückte mich. Er hatte einen mir aus der Erinnerung gut bekannten, altmodischen, kurzen, im Innern sofaartig gepolsterten Kaiserrock an. »Dieser Doktor von Leiden, das ist doch ein ausgezeichneter Mensch«, rief er immer wieder. Er hatte ihn aber durchaus nicht als Arzt besucht, sondern nur als kennenswerten Mann. Ich hatte ein wenig Angst, dass ich auch zu ihm hinein müsste, es wurde aber nicht verlangt. Links hinter mir sah ich in einem förmlich mit lauter Glaswänden umgebenen Zimmer einen Mann sitzen, der mir den Rücken zuwandte. Es zeigte sich, dass dieser Mann der Sekretär des Professors war, dass mein Vater tatsächlich nur mit ihm gesprochen hatte und nicht mit dem Professor selbst, dass er aber irgendwie durch den Sekretär hindurch die Vorzüge des Professors leibhaftig erkannt hatte, so dass er in jeder Hinsicht zu einem Urteil über den Professor genauso berechtigt war, wie wenn er persönlich mit ihm gesprochen hätte.
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Unter dem Titel »Ansturm gegen die Grenze« las Bodo Primus die 4. Folge aus den Tagebüchern von Franz Kafka. Diese Folge finden Sie ab sofort 7 Tage im Internet unter ndr.de/kultur sowie auch über unsere NDR Kultur App. In der ARD Audiothek finden Sie unter dem Suchwort Kafkas Kosmos eine große Anzahl an Kafka-Lesungen. Morgen um 22.30 Uhr hören Sie die Fortsetzung.
NDR Kultur. Play Jazz.
In einem schäbig-schicken Bahnhof namens Bio in Köln-Frechen wird 1978 die bundesdeutsche Unterhaltungssendung umrangiert. Die Rhythm Combination in Brass rhythmisiert Alfred Biolecks TV-Talks. Krawattenlose Herren in bunten Hemden und Kordsackos schieben mit mächtigen Koteletten den deutschen Jazzzug auf neue Groove-Gleise. Dass er darauf bis heute fährt, das ist Peter Herbolzheimer zu verdanken im doppelten Sinn. Und warum das so ist, das erfahren Sie heute im Lauf dieser Big Band-Sendung, der zweiten mit einem Peter Herbolzheimer gewidmeten Masters of Jazz-Konzert vom 22.02.2023. Dazu begrüßt Sie Henry Altmann.